Das kleine Fernsehballett wird Ihnen präsentiert von den Fernsehballett Ultras, weil deren Mitgliedschaften machen überhaupt erst möglich, dass es uns immer noch gibt. Ultras sind also richtige Helden und richtige Helden bekommen natürlich extra Content und Mitbestimmungsrecht am Podcast und dann noch die ganze Folge als Video, denn sie retten den Podcast. Also sagen jetzt bitte alle, yay Ultras!
Yay Ultras!
So, und jetzt geht's weiter mit einer ziemlich sicher sehr guten neuen Folge.
Hallo?
Oh, jetzt bist du eingeschlafen.
Was? Nein, ich bin noch hier.
Ah, jetzt bist du wieder da. So, ich höre dich. Hörst du mich auch?
Ich höre dich auch. Haben wir so ein dreiminütiges
Ach, dieses Spiel, Internet. Ja. Ich hasse das Internet. Nein, nein, war kurz nur alles eingeschlafen. Morgi!
Morgi. Es ist früher als sonst und doch die gleiche Zeit.
Ja, es ist Sonntag. Die richtigen Hardcore-Ultras wissen, dass wir montags aufzeichnen, aber der feine Herr Niggemeier möchte nach Wien fahren am Montag. Ja. Und deswegen sitzen wir hier an einem Sonntag, dem heiligen Sonntag. Wie du weißt, der Sonntag ist mir super wichtig, denn ich denke auch an Gott am Sonntag. Sitzen wir hier und machen Fernsehballett. Ist aber nicht schlimm, ich mag dich.
Guten Abend, verehrte Zuschauer. Die eine Million.
I'm pregnant.
Möchtest du diese Hose haben?
Winter is coming.
Das kleine Fernsehballett.
Say my name.
Mit Sarah Kuttner und Stefan Niggemeier.
Eine tolle Stimmung hier, das freut mich. Knick, knick.
Mein Name ist Stefan Niggemeier.
Mein Name ist Sarah Kuttner und zusammen sind wir
das kleine Fernsehballett. Und wir reden über Fernsehen und über andere Sachen und heute viel über Fernsehen erst und sehr viel privaten, super geheimen Kram, exklusiv für Ultras im Ultra-Bereich. Und Ultras könnt ihr werden auf kleinesfernsehballett.de. Und
wir sprechen über Call My Agent Berlin heute und über Task. Mit dem sehr, sehr, sehr müden und sehr, sehr traurigen und sehr, sehr müden und wunderbaren Mark Ruffalo. Und im Ultrabereich haben wir beschlossen, machen wir die ganze wertvolle Brühe, ne? Lesereise, Buch, Messe.
Ist das nicht genau das, was ich gerade schon gesagt habe? Ich wollte auch
sagen, ich habe nochmal Details gemacht.
Ich wollte auch nochmal sagen, wenn ihr Ultras werdet auf kleinesfernsehballett.de, dann könnt ihr uns auch sehen als im Video und dann könnt ihr zum Beispiel den Gesichtsausdruck von Sarah sehen, wenn ich sowas sage wie den ganzen super geheimen Teil, dann macht Sarah so Gesichter. Und kann man sich auch gut angucken. Ich mochte das sehr übrigens, um damit gleich mal anzufangen, du warst in der NDR Talkshow.
Yes.
Und, ach nee, gar nicht wahr. Nee, die Gesichter waren noch woanders. Vorher
warst du bei Sarah. Das war bei Barbaras Podcast, als sie mich vorgestellt hat als die Retterin von alles.
Von alles, von Musikfernsehen, von Literatur und sowas. Und da gibt es auch, ich weiß gar nicht, kann man den auch komplett sehen als Video? Weißt du vermutlich auch nicht.
Nee, ne? Kann man glaube ich nicht. Kann man
aber
nicht.
Da gibt's
andere
dann
Leute auch,
so,
auch schon mal gefragt.
Auch so Reels und das ist auch sehr schön, wie du dich innerlich gleich distanzierst von allem. Und so ähnliche Momente gab es bei der NDR Talkshow auch.
Ich habe mich distanziert bei der NDR Talkshow?
Ja, von so Vorstellungsfilmen und und so.
Ach
so
ja, das habe ich ganz vergessen. Der Vorstellungsfilm, wo ich durchgängig 12 war.
Wo was ich noch anpeiern muss, wo ein Foto von mir ohne Urheberrechtsangabe geklaut wurde. Wenn du, da sitzt du in dem Dinosaurierpark-Ei.
Ah, in dem Ei, ne? Mhm. Soll ich da nochmal eine Verklagung einreichen?
Ja, oder ich schicke einfach eine Rechnung.
Ja, naja, die haben das halt von meinem Insta genommen. Ich nehme an, die denken, dass das dann vollkommen klar geht. Geht das nicht vollkommen klar? Schick denen trotzdem eine Rechnung, mal gucken. Vielleicht peilen die das nicht und zahlen das. Ist doch cool.
So, ich sehe eh bezahlt
von meinem Ja, ja,
ja. Über was reden wir denn jetzt als erstes?
Also ich weiß nicht, wir wollten uns das ja eigentlich, zumal ich ja auch da, also interessanterweise waren wir ja beide auf meiner Lesung in Hamburg, was auch zu Sachen geführt hat, die ich so gar nicht auf dem Schirm hatte. Und ich dachte, das macht Sinn, darüber im Ultrabereich zu sprechen, denn es waren super viele Ultras da, mehr kann ich nicht sagen. Und es war ganz schön lustig auch aus Gründen. Mhm. Lass uns doch diesen ganzen Buch- und Buchmessekram da bequatschen, denn wir könnten auch gleichzeitig noch über Karl reden, denn wir waren, ohne voneinander zu wissen, aber etwa in der gleichen Zeit in einem unterschiedlichen Karl, die wir ja eigentlich dachten, dass wir die boykottieren wollen. Stimmt's, weil wir ein paar hysterische Erfahrungen da hatten?
Also wir haben zumindest beschlossen, dass wir die nicht mehr mögen. Daraus folgt ja noch nicht unbedingt ein Boykott, aber ich sehe jetzt an deinem Gesicht, dass auch dieser Vorsatz vielleicht nur so halb noch geklappt hat.
Ja, seitdem wir diese Doku gesehen haben über die Vergnügungsparks und wo die da nochmal den Karl gezeigt haben, mit wie viel Liebe die da die alten Dielen an die Häuser kloppen und wie niedlich das ist, da hat mein Herz ja ein ganz bisschen wieder dafür geschlagen. Und ich wollte ja wahnsinnig gerne mal zu dem Karl, ich weiß gar nicht, wo der ist, irgendwo oben, da wo das Pipi-Kaka-Land ist.
Mhm, Bremerhaven. Also bei Bremerhaven.
Ja, Bremerhaven. Wobei ich glaube, ich lese irgendwann im nächsten Jahr da oben. Ist sowas wie Kiel und Lübeck und Oldenburg in der Nähe von Bremerhaven?
Einer von den dreien.
Und zwar Kiel.
Oldenburg.
Oldenburg, weiß man ja.
Also relativ
da könnte ich es mir vorstellen. Vielleicht begleitest du mich auf diesen Lesungen und dann könnten wir zusammen ins Pipi-Kaka-Land gehen.
Ich habe sehr große Angst davor, aber ich würde, aber vielleicht muss ich es gerade deshalb machen.
Ich denke auch. Und wir waren da, Christoph und ich waren da, weil Christoph Geburtstag hatte und Christoph seinen Geburtstag nicht so mag. Und dann wollten wir einfach irgendwas machen, was überhaupt nicht anstrengend ist. Wobei, das ist die falsche Anmoderation. Aber es war ein wirklich schöner, sonniger Tag. Und da sind wir so nachmittags nochmal in unser privaten Karl gegangen, hier in, keine Ahnung, wie der offiziell heißt.
Müssen wir einmal kurz für neue HörerInnen sagen, dass wir von dem Erdbeererlebnishof reden, Karl?
Nein.
Okay.
Nein. Ich denke nicht.
Okay.
Und da waren wir und ich hatte, meine letzte Erinnerung war daran, wie du und ich da waren und krass überfordert waren und wir beide fast angefangen haben zu weinen und da weg wollten und große Tränen und Blut vielleicht auch. Und diesmal war das alles vollkommen anders. Ich weiß nicht, ob die in der Zeit nochmal richtig angebaut haben oder ob du und ich schon am Eingang so überfordert waren, dass wir gar nicht gesehen haben, wie geil das da eigentlich ist. Denn dieses Mal hatte ich eine richtig gute Zeit da.
Wir waren, also eine Antwort darauf ist, glaube ich, dass wir irgendwie in den Sommerferien oder an so einem langen Wochenende oder sowas da waren, wo 7 Millionen Kinder da rumliefen.
Und Party und Kreischerei und es war rappelvoll und so. Es war wirklich unerträglich. Und diesmal waren wir an so einem, ich glaube, es war ein Wochentag und so nachmittags, als es auch noch nicht dunkel war und so. Der Parkplatz, weißt du noch, dieser Parkplatz, als wir da hingefahren kamen und es sah einfach aus wie Disneyland. Also der Parkplatz, das war dieses Mal wieder genauso, aber ich habe keine Ahnung, wo all die Leute waren. Und dann sind Christoph und ich richtig so diesen Weg, den die einem da auch so vorgeben, durchgegangen und haben das lokale Pipi-Kaka-Land entdeckt. Ich habe rausgefunden, dass sie augenscheinlich pro Karls Erdbeerhof so eine Hauptattraktion haben, die es nur da gibt. Das ist in Bremerhaven das Pipi-Kaka-Land und da, wo ich war, ist es der Erdbeerdöner. Das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm, dass das ein Ding ist, was das soll. Und Christoph hat ja so einen kleinen Fetisch mit Döner, also wir mögen Döner. Und seit wir diese eine Serie gesehen haben, wo es Mini-Döner gab, erinnerst du dich daran? Ich weiß nicht mehr, was es war, aber in irgendeiner Serie, die wir besprochen haben, gab es Mini-Döner und seitdem ist Christoph hysterisch, was Döner-Variationen angeht. Und Erdbeerdöner ist ein Döner, der in krachrotem Brot ist. Die haben das einfach mit Erdbeere eingefärbt. Das schmeckt Gott sei Dank nicht nach Erdbeere. Ja. Und dann haben wir schönen schweineteuren Erdbeerdöner gegessen und sind da diesen ganzen Kinderweg lang gelaufen mit. Hier sind Gänse, hier sind Ziegen, hier kann man gruseligen Traktor fahren. Es war so Niedlichkeits-Overflow. Also wir waren gar nicht viel Indoor, sondern Outdoor und das war echt nice. Ich mag ja, dass das da so rumpelig aussieht und so scheinbar runtergekommen. Also ich hatte richtig doll eine gute Zeit. Ich habe dir auch 1000 Sachen mitgebracht, aber wir haben uns seitdem gar nicht mal richtig gesehen. Nee. Schön die roten Kekse gekauft, das ist ja immer unser Plan.
Die habe ich, ja. Ach so.
Ja. Und ich bin eigentlich gleich durch. Und dann gab es da noch einen Erdbeerdöner als Kuscheltier, den mussten wir für Penny kaufen, weil du weißt ja, wir haben ausschließlich Essen als Kuscheltiere. Wir hatten eine richtig gute Zeit und ich habe die ganze Zeit voller Scham und auch voller Liebe an dich gedacht. Erstens, weil ich dachte, es fühlt sich an wie Fremdgehen, wenn ich hier mit Christoph bin und nicht mit Stefan. Und gleichzeitig dachte ich, aber wir gehen da ja nicht mehr hin. Vielleicht kann ich es ihm gar nicht erzählen. Und dann hast du mir gesagt, dass du selber bei Karl warst.
Ein
anderer.
Ja, auf Usedom. Ich war ja mit Olaf auf Usedom. Und ich habe zu Olaf gesagt, wir müssen zu Karls. Und Olaf war eher so, ja, müssen wir. Und war da auch noch nie gewesen und war so ein bisschen skeptisch. Und das war eine interessante Erfahrung. Habe ich ihn da hingeschleppt und ich dachte mir schon, dass dieses Überangebot von irgendwie erdbeerähnlichen Artikeln, dass er dem nicht ganz widerstehen könnte. Und dann gab es einen wirklich interessanten psychologischen Effekt und ich glaube, das ist sogar wahr und nicht nur Quatsch, was ich jetzt erzähle.
Stockholm-Syndrom?
Das eh.
Oder? Ja.
Aber wir gehen so am Anfang durch diesen ganzen Bereich, wo du ja sofort erschlagen wirst mit 7 Millionen erdbeerähnlichen Produkten.
In dieser Markthalle.
Genau. Also, ja, okay. Und Olaf ist da sehr tapfer durchgegangen und hat sich das alles angeguckt und hat nichts davon mitgenommen. Und wir sind da durchgekommen. Und dann standen wir in diesem Essensbereich in der Mitte, wo so Essen nach, was du ja liebst, nach Gewicht.
Essen nach Gewicht.
Und Olaf sah, dass da Schnitzel waren und war so, ich muss sofort ein Schnitzel haben. Ich muss jetzt sofort ein Schnitzel mit dem, wenn ich nicht ein Schnitzel kriege.
Fühl ich.
Es stellt sich später heraus, um das schon mal zu spoilern, Olaf mag jetzt gar keine Schnitzel besonders. Der hat auch nicht das Gefühl, der wollte noch nie einen Schnitzel irgendwie bei so einer Gelegenheit mitnehmen. Und ich glaube, die Antwort auf dieses Phänomen ist, dass sein Gehirn oder sein Körper die ganze Zeit so damit beschäftigt war, nicht diesen Erdbeerquatsch am Anfang zu kaufen. Dass es an der Stelle, wo es eigentlich gar nichts war, was irgendwie toll war für ihn, das Gehirn sagt, jetzt kann ich nicht mehr, ich will das Schnitzel, gib mir das Schnitzel. Jetzt keine wieder, die ganzen Widerstandskräfte gegen den Kauf von Quatsch waren aufgebraucht.
Er konnte sich nicht mehr wehren und dann war es so eine körperliche Übersprungshandlung im Sinne von, das Erste, was er dann gesehen hat, musste er haben.
Yes. Und dann habe ich es aber, weil ich ein guter Freund bin und wusste, er will eigentlich gar keinen Schnitzel, habe ich gesagt, lass uns doch so ein, ach jetzt habe ich vergessen, irgend so ein belegtes Brot mit irgendwas, das haben wir uns am Ende geteilt und dafür aber zwei Salatgurken dazu genommen.
Warte mal, was?
Wir waren abends
mit zwei Salatgurken?
Ja,
Willst du mich verarschen? Ja. Die haben Essen nach Gewicht, man kann da Gans und Gemüse und Kartoffeln. Wer ist denn da eine Salatgurke? Jeder hat eine Salatgurke gekauft und wie so ein Lutscher in der Hand gehabt oder was?
Nein, die haben wir auf den Teller mit dem belegten Brot.
Jetzt erklärt sich auch, warum Olaf die Unverfrorenheit, obwohl er unser neuer Freund ist und auch Arzt, aber vielleicht deswegen.
Und dein Alter hat
er die Unverfrorenheit, kleiner Spoiler, besessen mir bei der Hamburg-Lesung, während ich signiert habe im Blute meines Angesichtes, kommt er vorbei und sagt, Sarah, willst du hier so, was war das nochmal? Willst du ein bisschen Sellerie? Dann hätte er auch kommen können und mich schubsen können oder mich hart beschimpfen. Of all the Gemüse, das da war. Also da hätte ich fast mit euch beiden Schluss gemacht, weil ich ausgeführt hatte, dass du eine gewisse Verantwortung dafür hast, aber vielleicht wegen dem Gurkeneklat.
Wir waren noch mit Fisch verabredet an dem Tag, deswegen wollten wir nicht bei Karls uns den Bauch vollschlagen mit Schnitzeln, sondern das aufheben fürs Fischparadies.
Aber Stefan, wir reden hier von einer Salatgurke. Das ist ich verstehe notfalls, dass ihr ein Brötchen gegessen habt, statt ein 10 Kilo Schnitzel.
Wir haben zwei Salatgurken. Wir haben einen, normalerweise gibt es, glaube ich, eine Gurke für so ein belegtes Brot und wir haben zwei genommen. Das war unser.
Reden wir wirklich von einer Salatgurke oder von einem Pickel? Weil eine Salatgurke ist und du weißt.
Nein,
ja, haben Salatgurke
gesagt. Nein, Pickel.
Gemüse. Ganz andere Geschichte. Ich sah euch beide.
Nein.
Ach, ja, Gewürzgurke oder irgend sowas.
Ja.
Naja, Salatgurke ist einfach eine Stange Wasser. Ich weiß, ich habe das falsch gesagt.
Bitte verachte mich nicht. Ich habe Salatgurke gesagt, obwohl ich nicht Salatgurke meinte.
Ich hätte dich verachtet, wenn es bei Salatgurke geblieben wäre.
Und ansonsten war das bei uns aber auch jetzt nicht so geil. Es hat zum Beispiel sehr, sehr intensiv genieselt. Und dann ist draußen rumlaufen, also gar nicht so geil-oll, sondern oll-oll. Und ehrlich gesagt, auch diese, da gibt's ja so eine Art Streichelzoo. Und ich fand das so ein bisschen unschön, dass diese Tiere, die da so Dienst hatten, gar keine Rückzugsmöglichkeiten hatten, weil du konntest von draußen da dran und die belästigen, so die Ziegen und Schafe und Kaninchen. Gänse. Und von innen auch. Also die hatten nicht, dass die mal sagen konnten, jetzt habe ich aber wirklich genug Kinderhände im Gesicht gehabt. Jetzt möchte ich mich einmal kurz nach hinten zurückziehen in mein Gehege.
Kein Backstage-Bereich.
Das fand ich unschön.
Ich fand unschön an den Ziegen bei uns, dass die, das war zwar alles super niedlich mit den Ziegen, aber direkt über die Ziegen ist die wilde Maus langgedings. Und jedes Mal, wenn die wilde Maus kam, habe ich mit meinen fast 50 Jahren mich wirklich richtig wie eine ältere Dame erschreckt und hatte auch kurz Angst, weil das so ein rumpeliges, grusiges Geräusch ist, nur so 5 Meter über einem. Und die wilde Maus fährt halt die ganze Zeit über die Ziegen. Da dachte ich auch, ob die das geil finden, aber die haben darauf gar nicht reagiert. Vielleicht sind die taub oder inzwischen einfach desensibilisiert.
Ja, und dann habe ich so diese roten Autokekse gekauft und wieder mal festgestellt, was ich glaube ich vorher schon wusste, dass die gar nicht geil sind. Wie viel Zeug man kauft im Wissen, dass es gar nicht geil ist. Also auch irgend so ein Alkohol, irgend so ein Likör oder sowas haben wir da gekauft. Das ist auch gar nicht geil. Also,
oh nein, ich habe dir so ein Wintereierlikör habe ich dir gekauft.
Ja, ich werde den trinken und ich werde mich irgendwie freuen, den zu haben und feststellen, so richtig geil ist es gar nicht. Weil ehrlich gesagt, so richtig geil ist es gar nicht.
Ja, es hat ein bisschen von seinem Charme verloren. Ich habe auch die roten Kekse gekauft und dachte auch, ich habe die irgendwie geiler in Erinnerung. Und ich habe auch Sandornbrause gekauft, die ich früher sogar mal als Kiste online bei denen bestellt habe, weil ich die echt geil fand. Aber nichts hat in mir geklingelt. Entweder haben die Rezepturen zu einem verändert, weil eigentlich habe ich so ein Food-Gedächtnis, das sofort das Dopamin angeht, wenn ich mich an die coolen Sachen erinnere. und war da nicht. Ich habe aber einen neuen Erdbeerkeks entdeckt, den die vorher noch nicht hatten. Die haben jetzt auch Erdbeerschokolade gemischt als Keks und der war richtig geil, aber davon habe ich nur kleine mitgenommen. Und naja, also vielleicht muss ich nochmal hin für die große Verpackung. Aber mich hat jetzt gar nicht der Indoor-Teil, den kennen wir ja, das Ganze mal mehr, mal weniger Gelärme und das Essen. Aber ich war eben zum ersten Mal so aktiv im Outdoor-Teil und war auch wirklich beeindruckt, wie groß das da ist. Erinnerst du dich, was eure lokale, euer Pipi-Kaka-Land war?
Nee.
Vielleicht Bockwurst? Es gibt noch ein Themenland Bockwurst. Da verkaufen die nämlich T-Shirts von. Haben wir uns gefragt, ob es das ist. Auch nicht, ne?
Nee, kann mich ja nichts.
Also bei uns gab es ein Döner-Karussell, wo man entweder das Salatblatt sein konnte oder das Fleisch oder die Erdbeere und dann konnte man fliegen und sich drehen und so.
Ja, habe ich alles vergessen.
Ja, ist ja nicht so schlimm.
Ich bin aber, was mich wirklich wieder beeindruckt hat, also wenn du da durchgehst durch diese ganze Welt von ja wirklich Millionen Produkten, die da inzwischen verkaufen, und dass die normale Regel, die du bei so einem Thema Markenführung hast, zu sagen, so, wir sind die Marke so und so und wir definieren mal, was wollen wir sein und was haben wir so für Qualitätsstandards und Preis und sowas. Und eigentlich, glaube ich, besteht ganz viel darin zu entscheiden, was wollen wir machen und was nicht. Und mich beeindruckt es jedes Mal wieder, dass bei Karls das komplett außer Kraft gesetzt ist, gesagt, machen wir, ist egal, machen wir auch, ist billig, machen wir, schmeckt gar nicht nach Erdbeer, wurscht, pappen wir Karls drauf. Und machen auch so zu normalen Produkten, wenn wir dann so ein Karls-Logo drauf pappen, doppelter Preis. Aber es ist alles, es ist egal, wie viel Schrott da ist. Sie verkaufen es alles.
Ja, ich möchte es so gerne kacke finden, aber natürlich geht bei mir in jeder Dopaminsensor und Serotonin geht bei mir an, aufgrund der Fülle und der Vielness und das gibt's auch mit Erdbeere.
Ich weiß gar nicht, gekauft. Ich weiß gar nicht, ob ich es kacke finde, weil auf eine Art beeindruckt es mich auch. Und ich stehe da ja auch und denke so, aber plötzlich denke ich auch so, ja. Hast du mitgekriegt, dass dieses Pipi-Kackerland-Rutsche in diesem Dingens ausgezeichnet wurde? Mit dem European Star Award gewählt zur besten neuen Familienattraktion. Die Klorutsche.
Oh, zu Recht, vollkommen zu Recht. Ich fand die Idee so toll. Das ist so ein bisschen grenzwertig wegen dem Kacker und deswegen mag ich das so gern. Das ist so krass kindlich, dass ich wirklich all meine Erdbeerhüte ziehe vor denen, dass sie das gemacht haben. Ich meine, also die Schoko-Soft-Eis zu verkaufen und so. Ich meine, es ist so krass kindlich, dass ich es richtig liebe. Ich bin richtig neidisch. Ich wäre auch gern bei der Pipi-Kaka-Rutsche.
Also
was ist denn da die Begründung, Stefan? Gibt's da Begründungen?
Bestimmt, aber die habe ich jetzt diesem Artikel hier nicht entnommen, die Begründung. Außer, dass das halt eine Rutsche ist und ich habe auch nicht so richtig verstanden, wer es ausgezeichnet hat. Aber es gab irgendeinen Preis dafür. Vielleicht ist das auch einfach nur sehr geschickte PR-Aktion von Karls, die selber irgendwie diesen Preis ins Leben gerufen haben. Ja. Und Bild hat getitelt, diese Klorutsche ist der ganz heiße Scheiß. Naja.
Naja gut, aber das liegt jetzt natürlich nahe. Da kann man auch niemanden einen Strick draus drehen, um daraus das zu machen.
Nö.
Der heiße Scheiß, meine ich.
Ja, ja, schon klar.
Nein.
Nein.
Hast du unsere freie Zeit sonst gut genutzt? Wir hatten jetzt eine Woche Pause, damit ich nicht so viel arbeiten muss. Hast du tolle Sachen gemacht?
Lass uns da nochmal ganz kurz drüber reden. Sorry, dass wir das vorher nicht angekündigt haben, für alle, die das jetzt vielleicht auf Insta oder sowas nicht mitgekriegt haben. Es war so ein bisschen so eine spontane Notausgangssituation, dass ich das Gefühl hatte, das könnte dir irgendwie ganz gut tun.
Aber wir haben ja dann auch noch mehrfach auf Insta Bescheid gesagt und ich glaube, die Leute folgen uns auch auf Insta. Aber das war ein bisschen spontan, aber danke, dass ihr es möglich gemacht habt, dass wir durften und im Grunde ja auch dank der Ultras trotzdem bezahlt wurden für die Zeit. Das ist im Grunde wie so eine richtig schöne Festanstellung, wo man auch Krankheits- und Urlaubsgeld kriegt. Das ist das Schöne an den Ultras.
Das stimmt, ich musste mich da auch mehrmals dran erinnern, weil ich das sonst als überwiegend freier Journalist auch nicht gewohnt bin. Also sonst, wenn ich sage, nee, das schaffe ich nicht, dann kriege ich da kein Geld aufs Konto.
Ja, nein, ihr seid wunderbare Arbeitgeber. Dankeschön, Dankeschön. Ja. Und jetzt sind wir auch wieder da. Kommt mal alle wieder runter.
Wir haben noch ein Geschenk gekriegt.
Das wollte ich eigentlich auch von Anne bestimmt,
wenn du hier bist.
Anne, die Geschenke kriegt?
Nee. Anne schenkt uns, glaube ich, nichts mehr. Anne wartet jetzt darauf, dass wir Anne endlich mal was schenken.
Dass wir uns entschuldigen bei Anne.
Ja, wir sind, glaube ich, mal dran. Nee, von Jana Katharina. Hallo Sarah, hallo Stefan, war beim Töpfern, als ich eure letzte Fernsehballettfolge hörte, die mit Neuruppin. Daher hier ein kleiner Gruß. Und das hier ist der Karton.
Ist das eine Fontanetasse?
Ja. Kleines Problem, warte, ich guck mal, ob man es hört.
Oh, ich weiß schon, was könnte wohl das Problem an einer verschickten Tasse sein?
Ja, also liebe Jana. Es tut mir leid, sie hat zwei Tassen geschickt. Und
beide
haben,
kaputt?
Ja, sie sind irgendwie mit Grüßen aus Neuruppin, aber die Henkel haben es jeweils leider nicht überlebt.
Die kann man ja vielleicht noch an.
Ich würde dir das überlassen. Ich würde dir das einfach mal.
Ich mach das ganz. Christoph macht das ganz mit Epoxy oder so.
Aber es war auch so.
Danke, Jana, Katharina, super.
Es ist total lieb, aber es war tatsächlich auch so ein bisschen wenig verpackt. Es ist so ein bisschen alibimäßig, so diese lustige.
Die Knisterfolie. Oh. Ja.
Ist das, hätten wir da jetzt eine Triggerwarnung machen müssen? Wahrscheinlich ja. Ne?
Nee, man hört es auch überhaupt nicht.
Okay.
Ja, so ein bisschen.
Aber vielen Dank. Stehen auch ganz liebe Sätze, aber das gebe ich dir dann einfach zu deinem.
Ja,
zu
aber
deinem
die Buch Geste zählt ja. Weißt du, wie es ist?
Ja, und wie gesagt, vielleicht kriegt der Christoph hin. Und ne, wie gesagt, liebe Worte auch über dein Buch. Ich gebe dir das, wenn du nächstes Mal hier bist.
Wenn wir uns irgendwann mal wieder in echt sehen, dann hole ich das ab.
Hast du eine Mütze jetzt aufgesetzt?
Ich habe die ganze Zeit schon eine Mütze auf. Ich habe nur zwischendurch mir den Kopf gekratzt.
Okay, sollen wir einen Anrufbeantworter abhören?
Ja, Anrufbeantworter.
Ich hoffe, ich habe den richtigen hier. Manchmal schief gegangen.
Hey, du hörst.
Anfang stimmt schon mal.
Du weißt, ich bin ganz nett. Nett.
Hier ist der Anrufbeantworter
vom kleinen Fernsehballett.
Ja, hallo, ihr beiden. Eine anonyme Katharina hier. Der einzig wahre Plural vom Penis ist natürlich Penanten. So, hab das mal gehört. Tschüss.
Hallo. Hier ist Dani Katharina. Ich habe mir alles aufgeschrieben. Ich hoffe, das Papier raschelt nicht. Ich habe Auftragshass für euch, und zwar gegen Amazon Prime. Vor kurzem habe ich angefangen, Countdown zu gucken, wegen Jensen Ackles, aber das tut hier nichts zur Sache. Das ist eine super spannende Action-Serie, finde es extrem spannend. Für Sarah ist das vielleicht zu viel Pistolenpolizei oder wie sie das nennen. Auf jeden Fall. Super spannend. Und Amazon hat jetzt aus dem Nichts heraus entschieden, dass das nicht weitergeht. Das geht nicht. Ich habe mich noch nicht getraut, die letzte Folge der ersten und dann wahrscheinlich einzigen Staffel zu gucken, weil da gibt es wahrscheinlich einen Cliffhanger, weil eine der Hauptcharakteren stirbt vielleicht. Das geht doch erst recht nicht. Die lassen mich hängen. Und 1000 andere offenbar auch, wenn ich Social Media richtig verfolge. Bitte, schimpf doch mal richtig, dass das so nicht geht. Man kann doch nicht eine Staffel anfangen, die super spannend ist, wo man sich total in die Charaktere rein verliebt und verguckt und irgendwie weiter wissen will, wie es denen geht. Und dann hören die einfach auf. Apropos, ich habe fürchterliche Angst, dass das mit euch nächstes Jahr nicht mehr weitergeht. Das geht auch nicht, so verliebt wie ich in euch bin. Ihr könnt auch nicht einfach aufhören.
Das ist ja dreiteilig.
Interessanter Twist zum Schluss, ja.
Es ist eine dreiteilige Geschichte. Ich schlage vor, wir fangen an mit dem, was von uns erwartet wird. Vollkommen unreflektierter Hass.
Ja.
Haben die denn bei Amazon Prime den gottverdammten Hintern offen? Wollen die uns denn, uns und sie, die Katharina, verarschen? Wissen die denn nicht, wie angespannt die Deutschen sind? Wie schlecht es uns, wie ängstlich wir alle? Du musst Bescheid sagen, wenn ich zu weit. Das Land ist, wir wählen alle rechts, wir können es uns jetzt nicht leisten, uns noch trauriger und unglücklicher zu. Wollt ihr, möchtest du noch auch ein bisschen unreflektierten Hass dazu?
Nee, aber ich habe da mal gegoogelt, wer Jensen Ackles ist, und in Teile jetzt dann irgendwie die Empörung auch doppelt, weil.
Ach so, ist ein Bärchen?
Ja, so ein Mittelbärchen, aber Bärchen genug, um zu sagen.
Und dann auch noch den tollen Jensen Dingsy, also das ist ja, das geht ja auf gar keine Kuhhaut.
Nee.
Spinnen die denn?
War das jetzt der erste Teil von den dreien?
Das war jetzt der erste Teil von den dreien, der Hass. Dann dachte ich noch mal eine kurze echte Reflexion im Sinne von, ich glaube, das ist wahrscheinlich nichts für mich. Ne? Mir ist es innerlich total egal. Wenn das Action ist, dann sollen die das doch absetzen oder nicht. Hast du davon gehört, das gesehen?
Ich habe es dann auch gegoogelt und Meinungen sind irgendwie unterschiedlich. Aber ja. Nein, das geht gar nicht, Sarah.
Unverschämtheit. Ich bin richtig entrüstet. Voller Hass.
Also verstehe ich, dass man dann auch erstmal lieber die letzte Folge gar nicht gucken will.
Ja, besser nicht. Wobei es wirklich nervt, wenn man eine Serie gut findet und ein paar Mal gab es das ja schon im Leben. Weißt du noch, Severance, die dann so lange gewartet haben, also auch wegen dem Writers-Strike, dass ich bin nie wieder reingekommen übrigens. Ich habe es nie wieder fertig geguckt. Oh, auch Christoph, der ja verboten hat, dass man den Namen der Serie sagt, weil er so enttäuscht war, dass es keine zweite Staffel gibt, hat es auch nicht weitergeguckt. Da war zu lange dazwischen. Das können die Leute nicht machen.
Ihr müsst nochmal mit der ersten anfangen und dann lohnt sich das. Ich kann das ich weiß, dass ihr das nicht macht, aber ich sag's jetzt trotzdem mal. Also mit ein bisschen Anlauf, zumindest die letzten drei Folgen von der ersten Staffel nochmal gucken, muss man wirklich, sonst hat man alles vergessen. Aber dann ist es wirklich rewarding, wie der Engländer sein.
Ja, aber diese Energie kann keiner von mir erwarten. Also das wäre der zweite Teil gewesen für mich, zu sagen, I don't care. Mit Action, I don't know. Nein, aber man muss ja, ich habe das Wichtigste war, habe ich am Anfang gemacht. Ja. Ich habe gehasst. Vielleicht hat sie danach schon direkt abgeschaltet. Und der dritte Teil war nur, ach stimmt, wir können ja auch jederzeit abgesetzt werden, aber ich glaube, es sieht bei uns jetzt erstmal ganz okay aus. Wir sind trotzdem große Fans davon, wenn ihr weiter Ultra werdet, weil was immer uns dazu bringt, das jetzt auf jeden Fall ins neue Jahr mit rüberzunehmen, ist auch endlich. Also der Karren ist nicht komplett aus dem Dreck, aber auf jeden Fall erstmal für ein bisschen. Frohe Weihnachten! Ja. Findest du nicht, dass ich das gut gesagt habe?
So halb.
Na, wir können ja jetzt nicht sagen, der alles ist in trockenen Tüchern, dann kündigen die Leute nachher wieder ihr Ultra-Abo.
Nein, die kündigen ja nicht, weil die wollen ja den exklusiven Teil hören, wo zum Beispiel heute du wirklich auspacken wirst. Also wer das nicht hört, ist selber schuld.
Vielleicht packe ich nicht so doll aus. Ich habe beschlossen, Sarah. Ich packe richtig krass aus. Wer da nicht Ultra wird, ist ein Idiot.
So,
selbst wenn wir in trockenen Tüchern sind, müsst ihr euch das angucken, auch weil ich heute super niedlich aussehe und Stefan ist auch geschminkt. Mhm.
Ich drück mal hier wieder auf
Play. Ja.
Hallo, die Katrin hier. Hallo. Ich wollte nur sagen, also ich bin jetzt auch Ultra seit neuestem. Hallo. Ich habe mir ein Herz gefasst. Die Hörerin vom letzten Mal hat ja gesagt, sie hätte dafür Disney Plus gekündigt. Ich habe RTL Plus gekündigt und bin ganz happy mit meiner Entscheidung und wollte jetzt aber trotzdem mal fragen. Und zwar hattet ihr mal über das Firefly Festival so ein Extra. Und sollte es nicht auch mal so ein Extra über Blake Lively geben? Oder habe ich das hab ich's falsch verstanden? Ich habe es jetzt gesucht, ich habe es bisher noch nicht gefunden. Es würde mich wirklich interessieren. Und als extra Empfehlung, Coma Agent. Habt ihr darüber schon berichtet? Da würde ich mich auch sehr freuen, wie ihr die Serie findet. Also mir hat sie sehr gut gefallen.
Also Blake Lively hat mir, glaube ich, nicht versprochen. Ich bin nur super deep drin seit inzwischen einem Jahr, aber da passiert so viel und es wird auch nicht besser. Ich könnte es inzwischen gar nicht mehr zusammenfassen, weil da so wahnsinnig viel passiert, aber es ist super sick. Ich möchte wirklich empfehlen, dass Leute sich da mal so ein bisschen einlesen oder einyoutuben, aber ich wüsste noch nicht mal,
dafür haben wir doch
also das haben wir nicht versprochen.
Mach du das doch als Service, mach du das mal nächste Woche.
Nein, es ist so krass und groß, dass ich es wirklich, ich glaube, ich kann es nicht. Ich müsste... Und dann nachher mache ich auch was falsch oder so. Ja, wenn ich
das denke ich ja die ganze Zeit schon.
Kann schon sein, ne? Nee, also inzwischen, es ist auf jeden Fall so, dass es inzwischen kaum noch in die Richtung von Blake Lively hat eventuell doch recht gehabt gehen könnte. Das ist da alles so sick und krass und so. Da muss jeder jetzt für sich selber. Ich habe nicht das Gefühl, ich kann es zusammenfassen. Aber Call My Agent besprechen wir heute. Genau. Und deswegen ist doch da zumindest eine 50%ige Zufriedenheitsgarantie schon mal gegeben.
Habe ich ein bisschen zu euphorisch Ja gesagt, als du meinst, vielleicht machst du alles falsch.
Ja, noch so, nein, das überhöre ich inzwischen. Du kennst mich doch, ich habe da so einen Filter inzwischen.
Mist, okay.
Ja, hallo, hier ist der André Sebastian. Ich bin seit ein paar Wochen Ultra. Seit ein paar Wochen trage ich auch einen Wunsch mit mir herum und würde mich sehr interessieren, was eure Meinung zu der Sendung Werwölfe in der Arditek ist. Ihr habt ja jetzt immer wieder mal so ein bisschen Reality euch vorgenommen und das ist ja irgendwie, ist es schon Reality, aber ja eben auch basierend auf dem gleichnamigen Gesellschaftsspiel auch eine Gameshow und ich muss sagen, ich bin reichlich verwirrt. Ich habe, glaube ich, 5 Folgen gesehen, und bin hin und her gerissen zwischen, oh Gott, ist das schlimm und oh Gott, ist das cool. Und natürlich bin ich auch immer angefixt, weil es mit Cliffhanger gemacht ist.
Ich habe überhaupt nicht den Titel verstanden.
Werwölfe. Werwölfe ist das Gleiche. Wir haben über die Verräter haben wir mal geredet. Ne? Das ist das basiert auf der gleichen Idee und die ARD hat das jetzt auch. Das ist irgendwie also Werwolf ist halt. Du kennst Werwolf auch gar nicht das Spiel, ne?
Das nee, ist so ein, aber es ist im Grunde so Maulwurf und Alter irgendwie so diese Art von Spiel, richtig?
Genau. Du musst irgendwie rausfinden, wer der Verräter ist. Ich habe das jetzt auch noch nicht geguckt. Wir hatten, glaube ich, schon mal jemanden, der uns das nahegelegt hat. also ist so, die ARD verkauft das selber lustigerweise auch offensiv als, die ARD macht jetzt Reality-TV. Ich glaube wirklich, dass es vielleicht ein bisschen mehr Gameshow als Reality ist, aber vielleicht gucken wir es, oder ist es uns zu egal?
Nein, ich könnte mir das vorstellen, aber nur gerade unter der Prämisse, wie ist denn das, wenn die ARD das macht? Weil ich mag ja, also so wie wir mögen ja, oder du vor allem jetzt, so ganz klassischen Trash in dem Sinne nicht mehr, weil wir es auch schon so tausendmal gesehen haben. Wobei Trash möchte ich es ja immer gar nicht nennen. Aber diese großen Game-Dinger, wie auch das große Promi-Verstecken, was wir ja geguckt hatten, oder auch Verräter oder diese Sachen mag ich schon immer noch ganz gerne, wo es jetzt nicht ausschließlich darum geht, ich will jetzt mal zeigen, wie ich wirklich bin, sondern wo wirklich alle kämpfen und in einem Team sein müssen. Und wenn das von der ARD gemacht ist, würde es mich interessieren. Ja. Lass doch kicken, wa?
Ja. Und ich, weil du sagst, ich gucke das ja nicht mehr, den Trash, aber ich könnte schon wieder über das Sommerhaus der Stars, die,
Alter. Das lässt dich nicht los.
Alter.
Ich meine ja, dass wir uns jetzt so neue Sachen nicht mehr angucken, wenn es im Privatdingsi ist und so, dass das Sommerhaus dich einfach nicht loslässt, das wissen wir ja. Du weigerst dich ganz krass innen drin, aber es geht nicht. Es ist einfach, ist wie eine schlimme Heroinsucht.
Total.
Ja, tut mir leid.
Also, hier ist nochmal Dani Katharina. Es ist ja noch viel schlimmer, als ich dachte. Ich habe nämlich jetzt doch die letzte Folge gesehen. Dann geht das nicht weiter. Wir sind bekloppt. Der Böse ist noch nicht gefasst. Das muss doch so sein. Bei dieser Spezialeinheit, die sind doch so super, die müssen den noch kriegen. Das geht ja nicht. Und man weiß weder, ob er den kleinen Hund erschossen hat, was ich hoffe, dass er das nicht hat, auch wenn das ganz anders aussah, und noch, ob er jetzt die Frau erschossen hat. Das geht doch nicht. Das geht nicht. Bitte hasst sie für mich dafür, dass sie das absetzen. Das ist toll. Danke.
Die Dani Katharina gefällt mir gut, auch weil die selber so viel Hass Energy hat. Vielleicht finden wir da eine weitere, dass wir so eine Festanstellung oder so eine freie Feste für die machen, dass die in Tagen, an denen wir nicht so viel Energie haben, ich habe das Gefühl, dass sie so eine grundsätzlich gute Grundentrüstung in sich trägt. Und die könnten wir schon hier im Team gebrauchen, wie gesagt, an Tagen, an denen wir müde sind. Aber also falls, ich weiß nicht, ob jetzt unser Job ist, nochmal Hass nachzuschießen,
Aber das
gibt's ja nicht. Da wird vielleicht ein kleiner Hund erschossen. Ja. Das wird ja immer schlimmer. Sollte man da vielleicht da mal einen kleinen Haufen Kacke bei Amazon ab? Ich wollte gerade eine richtig große Racheversion. Da hatte ich Angst, dass Amazon uns verklagt, wenn ich sage, die Bude abbrennen oder so. Vielleicht soll da mal jemand eine kleine Kackwurst hinlegen vor Amazon Prime. Das geht ja so wohl nicht weiter. Ich habe das Gefühl, du musst auch ein bisschen. Ich bin zu entrüstet. Ja.
Nee, ich hatte das Gefühl, wir haben insgesamt jetzt genug.
Ist gut, okay, alles klar. Gut. Ja.
Moin, Sari, moin, Stefan, hier Triple S. Ich habe gerade aus Verzweiflung, weil ich die Bonusfolge der aktuellen Folge nicht mehr finden kann, keine Ahnung, wo die abgeblieben ist, eine alte Folge gehört mit einer herrlich verpeilten und kranken Linda am Anrufbeantworter. Und ich wollte das zum Anlass nehmen, einen Aufruf zu starten, wo ist Linda? Warum gibt's Linda nicht mehr? Linda, komm bitte zurück.
Ja, ist so. Ja. Wir wissen nichts von Linda, wir haben auch keine Möglichkeit.
Niemand weiß, wo die ist.
Vielleicht ist sie jetzt einfach zu groß geworden für uns.
Ja, ich wollte es gerade sagen, vielleicht ist sie zu erwachsen und hat jetzt erst gepeilt, dass das überhaupt nichts für sie ist. Das wäre so schade, weil das war wirklich wie unsere gemeinsame Tochter. Ja, ein bisschen. Naja, falls jemand Linda kennt oder so, also ich finde den Aufruf gut. Bitte Linda, melde dich, wir machen uns alle Sorgen.
Ja. Christian ist uns auch irgendwie verloren gegangen. Erinnerst du dich an unseren Mitarbeiter Christian, der so angeboten hatte, Sachen für uns zu gucken, die wir nicht selber gucken wollen? Hier,
und steht der noch auf der Gehaltsliste?
Mhm.
Ja, Christian, melde dich mal, sonst müssen wir das Payment einstellen. Na, sag's ruhig.
Aber zum Beispiel Werwölfe, wobei, das können wir jetzt auch selber gucken. Ja, das wollen wir ja gucken. Ja, das wollen wir. Ja, ich weiß auch nicht. Nee, Christian,
sonst springen die Leute ab, wie die fliegen.
Hallo, hier ist Katharina. Ich habe ein Auftragshaus. Mhm. Ich gucke gerade Dr. Nice, eine Serie im ZDF, weil Josephine Preuß für mich das ist, was er denn für Stefan ist.
Das ist sehr schön.
Und oh Gott, ist das ein Dreck. Das ist ja nur schlimm. Das ist schlimmer als 5. Klasse Schultheater, wobei das ist ja süß, aber das ist schlimm. Die Sätze sind zäh und raschelnd und alles ist ganz schlimm geschnitten und handlungslos, und ich möchte ein bisschen, dass ihr das guckt und schlimm findet.
Es gibt verschiedene Varianten von Auftragshass bei uns, merke ich gerade. Mhm. Einer, wo man einfach sofort lospoltert, weil man denkt, ja, das gucke ich eh nicht, komm, das hasse ich mit. Das ist jetzt, gebe ich zu, was, wo ich denke, also die Müdigkeit in der Stimme eben von Dingsy Katharina, die ernsthafte, glaubhafte Enttäuschung, aber ohne Druck dahinter, die ist richtig schwach vor Enttäuschung, gefällt mir so gut, dass ein Teil von mir das gucken und auch scheiße finden will. Aber musst du mal sagen, weil andererseits ist es ja dann auch oft scheiße und dann muss man was gucken, was scheiße ist.
Ich habe ja manchmal so einen, im Gegensatz zu dir, so einen übertriebenen Ehrgeiz und ich war so kurz davor, dass ich dachte, jetzt schaue ich mir das mal an. Das ist aber wirklich so eine Primetime-ZDF-Geschichte. Also es sind so 90-Minuten-Filme, die ich glaube am Sonntag laufen in der Reihe Herzkino und ehrlich gesagt, so groß war mein Ehrgeiz dann doch nicht. Ja.
Also, aber vielleicht müsste man dann nur eine Folge gucken, weil es ja im Grunde wie ein Film ist.
Ja, aber das ist ja Teil von so einer ganzen Reihe, die jetzt auch schon seit Jahren läuft. Also ich war da sehr, sehr willens, ich habe ja auch so einen gewissen Masochismus, aber das hat alles nicht gereicht. Also
nee, dann gucken wir es nicht, aber dann schulden wir jetzt zumindest eine Enttäuschung im Sinne von, ja, ich habe von Josephine Preuß auch andere Sachen erwartet. Ja. Ich mochte die immer jahrelang hier in diesem einen Ding und die andere Geschichte, die wir auch mal gesehen hatten, ist für mich eine totale Enttäuschung. Das Papier raschelt ohne Ende. Also furchtbar, furchtbar.
Ich mag sehr die Formulierung, Josephine Preuß ist für mich, was Edin für Stefan ist. Ich habe mich ein bisschen noch geschämt übrigens hinterher und mich gefragt, ob das eigentlich ekelhafter Sexismus ist, die Art, wie ich am Ende zum Glück nur für Ultras, für Edin geschwärmt habe. Jetzt sind wir gerade nicht im Ultras-Bereich, Mist. Aber das ist ja eigentlich total...
Ich weiß gar nicht, was hattest du denn gesagt? Haben wir seinen Penis besprochen?
Nein, ich kenne doch seinen Penis nicht.
Naja, man kann ja trotzdem mal träumen. Aber was war denn der Teil, für den du dich jetzt ein bisschen schämst? Du hast doch gar nicht so sexuell. Du hast doch nicht nice ass oder so gemacht.
Nein, nein. Ist egal. Lassen wir es einfach so stehen. Ich habe nur gedacht, das ist schon irgendwie so ein, naja, egal. Ich mach nochmal, wir sind gleich durch.
Ich weiß nicht, ich kann ja versuchen, wenn wir gleich über Mark Ruffalo sprechen, könnte ich das ja nochmal so ein bisschen für dich, dass ich mich da auch ein bisschen daneben benehme.
Ja, sehr gerne, dass wir wenigstens beide peinliche Sexisten sind.
Hallo, hier ist Anne Katharina aus Zürich und ich habe jetzt erst eure Folge mit dem Grain of Salt gehört und bin nach dem Anrufbeantworter dort, muss ich jetzt einfach direkt anrufen und euch einfach ganz viel Liebe schenken und sagen, dass ihr einen ganz wunderbaren Job habt, macht, und Sarah, pass auf dich auf, Buch wundervoll, ich habe es verschlungen, es ist einfach, hat mir sehr, sehr wehgetan aus Gefühlen, die ähnlich sind, aber es ist einfach toll. Stefan, ich liebe deine nicht witzigen Witze, ich verzeih nur dir und du machst natürlich auch witzige Witze, ist auch klar.
Entschuldigung, dass ich eventuell zu laut gelacht habe über die nicht witzigen Witze, sie meinte das ja genauso, wie ich das meine, dass die schon witzig sind, nur auf eine andere Art, auf so eine Dad-Joke-Art.
Das ist, liebe Katharina, das ist total lieb und süß. Das bezieht sich ja ein bisschen darauf, dass wir ja auf diesem Anrufbeantworter sehr viel Kritik abgekriegt haben.
Ach ja, stimmt.
Und das ist aber, wir können damit auch umgehen.
Ja, Teile von uns können damit gut umgehen. Ja, also ich muss gerade, hast du Bock auf einen ganz kleinen Themenwechsel? Mein Hund ist bedeutend zu niedlich gerade. Ich sitze ja gerade an einem Ort, wo ich sonst nicht sitze für unseren Podcast, einfach weil die super nölig heute war und irgendwie weiß die nicht, was sie will. Und jetzt liegt die hier super eingepennt neben ihrem Spekulatius-Kuscheltier. Und ist super süß. Look at it. Hallo, Baby.
Es ist super
Baby
süß.
Maus. Die pupst auch ein bisschen, aber guck, wie niedlich die ist. Hallo, Schnatzi. Das können jetzt natürlich nur Ultras gucken, ne? Muss man dazu auch wieder sagen.
Ich habe mich schon gefragt, ob du ein anderes Bild an die Wand gehängt hast. Mach dich nochmal ein bisschen, ja, so ist gut. Aber die sitzt einfach woanders, das erklärt's.
Ja, weil der Hund Körpernähe brauchte und so. Ja.
Wenn ihr uns auch auf den Anrufbeantworter sprechen wollt, dann wählt ihr die 030 für Berlin.
68 wie die Generation, 40 wie die Räuber und 1937 wie das Geburtsjahr von lauter alten Männern.
Genau. Manfred Krug, glaube ich, oder? Dieter Thomas Heck?
Ja, Peter Lustig.
Ja.
Manfred Krug und Peter Lustig war es, glaube ich.
So, jetzt reden wir über das Fernsehen. Wir haben schon wieder viel zu lange gequasselt.
Womit möchtest du anfangen?
Lass uns mal mit, ist mir egal.
Okay. komm, wir fangen mit Call My Agent an.
Okay.
Call My Agent ist eine Adaption der französischen Variante. De Telefon de Agent? Oder so, wie heißt das auf Französisch?
Auf Französisch heißt die 10% auf Französisch. Ah, weil 10% das ist, was die Agenten kriegen. Und die internationale.
Zahle ich zu viel?
International, international wird es vermarktet auch als Call My Agent. Das ist doch auch das Französische. Okay.
Aber es ist davon abgeleitet, ne? Es ist quasi so eine Coverversion davon. Ist die deutsche Variante davon und handelt von einer Künstler-Schauspieleragentur namens Stern. Habe ich mir das richtig gemerkt? Ja. Mhm. Und in der arbeiten verschiedene Agenten. Und die wiederum haben verschiedene Schauspielerkünstler und die sind in diesem Fall, spielen sich selbst. Pro Folge gibt es quasi, also es geht darum, diese Agentur und wie man da so arbeitet und die Konflikte darzustellen, wie so eine Art Familie, so benennen die sich ja selber, dass sie eine Familie sind. Und dann gibt es aber im Grunde wie so Ally McBeal und so weiter und so fort, pro Folge noch so einen konkreten Fall, um den es geht, einen konkreten Schauspieler. Das ist in der ersten Folge Moritz Bleibtreu und in der zweiten jemand anders und in der dritten noch jemand anders. Veronika Ferres, genau, Frederik Lau, Heike Makatsch, jeder kriegt so eine Folge. Und es ist so ein bisschen, es ist komödiantisch. Es ist, ich würde sagen, Comedy, man vielleicht auch Dramedy, aber eigentlich eher Comedy. Ich glaube, damit ist es doch schon besprochen, oder nicht? Die Konflikte, die man am Set hat als Schauspieler mit seinem Agenten, was so ein Agent alles machen muss, wie sehr einem der Arsch gerettet werden muss, aber auch so das Privatleben der Agenten. Ich weiß nicht, ob man da jetzt noch namentlich Leute nennen will. So die Hauptfiguren sind Sascha, eine Agentin, die ist, wird gespielt von der ziemlich superen Karin Sefschnetski. Sehr viele polnische Nachnamen im Cast. Warte mal, ich habe sie sogar extra offen gelassen irgendwo. Ach na, vielleicht ist nicht so wichtig oder vielleicht weißt du die Namen von den Leuten?
Nee, habe ich mir auch nicht aufgeschrieben. Aber
gucke ich gleich nochmal, während wir darüber sprechen. Ja. Ziemlich gute, falls ich jetzt nicht schon spoilere, Cast.
Doch, hast du jetzt gespoilert? Spoiler. Mano.
Ich habe das Gefühl, gerade gar nicht mehr das zusammenfassen zu können, aber muss man vielleicht auch nicht. Nee, ne? Es gibt 6, 7, 8 Folgen.
Zehn
Folgen.
Weiß ich nicht, dreiviertel Stunde oder so, ne?
Dreiviertel Stunde, es ist auf Deutsch, Punkt.
Ja. Genau,
es Iris gibt dann...
Bitte?
Sorry, Iris Berben habe ich noch einfach so reingeblägt, weil die auch mitspielt. Also große deutsche Schauspieler spielen sich selbst und so mittelgroße Schauspieler spielen die Agenten.
Ja. Ich finde das nicht richtig gut. Also das ist so generisch. Das ist so, wir basteln uns so eine lustige Serie zusammen und wir haben 10 Millionen wirklich prominente Gaststars, die mitmachen und das muss dann reichen. Und das ist auch nicht richtig schlecht, weil das funktioniert irgendwie so in diesen ganzen Versatzstücken, wie so eine Serie halt ist, rumpelt es dann schon so dahin und dann funktioniert das irgendwie auch, was sie da erzählen wollen. Aber so wirklich gut ist es nicht. Die Dialoge sind nicht. Also erstaunlicherweise, die Schauspieler sind gar nicht schlecht. Ich finde insbesondere, also nicht nur die Promi-Schauspieler, die sich selber spielen, sondern die Leute, die Agenten spielen, sind ganz schön gut. Und vor allem diese Sascha.
Ja, die ist toll, das Alter. Macht die schon richtig Spaß. Super.
Auch die, also erzählt wird das so ein bisschen aus der Perspektive von Sophie Goldbach, die so als neue Assistentin da anfängt. Dana Herford heißt die. Die ist auch super. An den Schauspielern liegt's nicht, aber es ist so uninspiriert. Wir machen so Geschichten, die in so einer Serie passieren und es gibt nicht so richtig eine Fallhöhe. Also ich identifiziere mich nicht richtig mit den Leuten, ich fieber nicht richtig mit und ich glaube, das bräuchte es sogar auch, um es nur witzig zu finden, dass ich irgendwie mehr da investiert bin. Es hat ja jetzt auch wenig so Schenkelklopfer, Haha-Witze, sondern ich müsste mich irgendwie interessieren für die Leute und das tue ich null. Also ich habe 3 Folgen gesehen und war wirklich gelangweilt.
Okay. Ich habe jetzt einfach, weil ich finde, ich schulde es, denn ich sehe es tatsächlich anders. Ich bin ein bisschen überrascht. Ich finde es richtig gut und habe so gut wie nichts zu meckern, verwirrenderweise. Und das liegt auch an den Schauspielern und deswegen will ich zur Abwechslung mal die Namen sagen. Und zwar bin ich tatsächlich großer Fan von von Karin Hanschewski, sag ich mal. Die spielt diese lesbische Agentin, das ist da auch eine Einzelgeschichte dabei. Dana Herford, wie du schon gesagt hast, spielt die Sophie, die sich so ein bisschen als Praktikantin oder Neue da so ein bisschen reinmauschelt aus Gründen. Mhm. Übrigens, die ist auch fantastisch, die hat auch eine irre Fresse. Und ich war auch super großer Fan von Gabriele Scharnitzky, die Helen Miller spielt. die den Hund namens Werner Herzog hat. Darüber, das fand sie bestimmt süß, stimmt's? Ein paar Sachen findest du auch süß. Ja, ja, ja. Ja, alle anderen Namen kann man sich ja nochmal angucken. Also halte ich fest, ich fand es, ich habe mit dem Schlechtesten gerechnet, vorsichtshalber, wegen Deutsch und weil ich aber auch überhaupt nicht wusste, was das ist. Und ich finde es richtig gut. Es tut mir einfach nicht weh. Also nicht richtig gut im Sinne von Severance richtig gut oder so die größte Serie meines Lebens. Aber ich bin richtig beeindruckt von durchgehend fast von der schauspielerischen Leistung. Da bin ich ja immer ein richtiges Nöli-Kind dabei. Und ich finde es auch lustig. Und zwar auf eine Art, die, genau wie du gesagt hast, nicht so schenkelklopferig. Niemand rutscht auf Bananen aus, sondern es hat teilweise einen unfassbar winzigen, ganz kleinen Humor. Mir ist eine Sache hängen geblieben, die mich aus irgendeinem Grund beeindruckt hat. Übrigens ist der Autor und Drehbuchautor und teilweise auch Produzent und Regisseur Johannes Buchholz, glaube ich, der auch bei Jerks ein bisschen rumgefriemelt hat und generell immer so ein bisschen, glaube ich, so zwischenmenschliche Sachen macht. Der hat Paare gemacht, haben wir das mal gesehen, das ist irgend so eine Serie. Egal, ich fand es so gut, dass ich das Bedürfnis hatte, den Autor zu googeln. Mhm. Das passiert ja nur, wenn ich denke, warte mal, warum ist denn das so hübsch? Also Johannes Buchholz in meiner Welt, well done. Und auch von Laura Lackmann ist Regisseurin, die wiederum das Drehbuch zu Mängelexemplar geschrieben hat. Ich hoffe, sie hasst mich dafür nicht, aber die ist komplett durch, so wie ich. Oh, das sagt man so nicht, aber die ist halt kaputt, auf die allerschönste, tolle Art. Die ist dadurch wahnsinnig kreativ und hat so auch so Gefühle für, also da war ich, das hat mich auch ganz toll geflasht. Und ich mag die Witzigkeit. Es gibt einen Moment, der ist wirklich sehr, sehr, sehr klein, wo einer der Agenten irgendwas sagt, irgendwas mit, und jetzt kommt der hierher, aber den Satz, der er sagt, ist, und jetzt kommt der hierher, hin. Ich weiß, es ist was sehr, 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 sehr Kleines, aber er kann sich nicht zwischen, ob man sagt, jemand kommt her oder hin entscheiden. Und das hat eigentlich überhaupt gar keinen Platz in sowas, in etwas, was geschrieben ist, weil es sehr natürlich wäre. Und das gefällt mir. Und es gibt immer wieder so winzige Sachen, wo ich denke, hi, den habe ich nicht kommen sehen. Das gefällt mir. Es unterhält mich. Mich unterhält auch die Stardichte, dass jeder natürlich sich selbst spielt, aber eigentlich auch nicht, weil es ja dann doch auch eine Variante von sich selbst ist. Es gibt so einen Moment in der ersten Folge, da, ich spoilere es jetzt einfach mal, weil was soll's, da soll Moritz Bleibtreu sich so ein bisschen schöner machen lassen, sonst kriegt er eine Rolle nicht. Und da soll er irgendwie sich ein bisschen aufspritzen lassen. Und mein liebster Moment daran ist, dass er das nicht macht und dann irgendwie rauskommt und sein Agent, also dieser Dialog zwischen seinem Agenten und Moritz Bleibtreu, der mit einer komplett eingefrorenen Hackfresse rauskommt und sauer ist, und sein Agent, der einfach so ein 5-Minuten-Witzelchen darum macht, wie, das ist doch gut geworden, man sieht die, du lächelst ja, ne? Man sieht dich gar nicht lächeln. Also einfach so ein ewiges Ding von, ich kann das leider nicht benennen, das ist gerade ein bisschen weird, weil die Witze eben nicht so eindeutig sind. Und daraus entstehen lauter hübsche kleine Situationen, die ich so noch nicht gesehen habe. Und wir haben bestimmt 5 oder 6 Folgen geguckt und ich glaube, ich gucke es vielleicht auch noch weiter. Und es tut mir nicht weh, es ist hübsch, ich mag das richtig gerne, ist ein bisschen verwirrend.
Also ich habe die ganze erste Folge, die mich schon gelangweilt hat mit Moritz Bleibtreu, ich habe so gehofft, dass die zeigen, dass er diese Spritzen bekommt. Das war so der Grund, weswegen ich dran geblieben bin, weil ich dachte, also die spielen natürlich so eine Art selbstironische Version von sich selber. Das ist ja eigentlich ganz charmant. Und gleichzeitig machen sie es aber so harmlos, dass es auch nicht so richtig wehtut. Und ich habe wirklich bei Moritz Bleibtreu so sehr gehofft, wie auch immer sie das dann am Ende machen mit Maske oder was, dass man den einmal sieht, wie der nach einer Schönheits-OP aussähe. Und insofern war ich da schon irgendwie enttäuscht und mir lassen, das ist, die Promi-Dichte ist beeindruckend, die ist mir aber am Ende egal, wenn die nicht irgendwelche tollen Sachen damit machen.
Ich bin ja super dankbar dafür, dass kein Stress entsteht, das ist nicht so, ich glaube, deswegen mag ich das auch so gern, weil einem das kaum wehtut und kaum fordert. Ich kann verstehen, dass man dann genau das auch ein bisschen doof findet, aber es hat so viele kleine, es gibt so in der nächsten Folge ist, glaube ich, Katja Riemann, die ich ja eh liebe und die als so schwierig gilt, deswegen liebe ich die ja so, weil ich, reden wir vielleicht später im Ultrabereich nochmal, weil die sich ja bei so blöden Interviews einfach wehrt, und das fand ich schon vor 20 Jahren, als sie dieses eine NDR-Das-Interview hatte, wo sie so viral ging dafür, dass sie so anstrengend wäre. Da war ich schon auf der Seite von Katja Riemann. Deswegen mag ich die gerne. Und dann gibt es so eine ganz kleine Szene mit Katja Riemann und Iris Berben. Einfach nur, wie Iris Berben Katja Riemann so die Haare aus dem Gesicht streicht. es liegt im sehr Kleinen, ja, der Charme, den ich daran habe.
Ja, es gibt
und dass es eben nicht wehtut, dass es nicht so Stress macht.
Ja, dann, ich glaube, wir wollen dann was anderes von so einer Serie. Ja. Ich mochte, wen ich am besten fand von Leuten, die sich selber spielen, ist Johannes B. Kerner, der ganz am Anfang so ein Talkshow-Host spielt, der wirklich, ich nehme an, dass Johannes B. Kerner glaubt, er spielt eine Parodie von sich. Und ich finde das aber...
Er spielt sich selbst.
Aber das ist toll. Und diese Situationen sind fast nie stimmig. Wenn so Fernsehen versucht, sich selber zu spielen, finde ich ganz oft, dass du denkst, ja, aber Moment, so ist das doch gar nicht. Selbst als Parodie ist das nicht so. Und das funktioniert super. Mhm. Das fand ich ganz schön. Ich habe mir dann, so apropos über ehrgeizig, ich habe mir das Französische angeguckt. Das französische Original kann man auf Netflix gucken. Und es ist wirklich interessant, weil ganz viel ist eins zu eins übernommen. Also die Witze, die Plotlines, die Figuren, die Empfangsassistentin oder wie man die heißt, hat sogar exakt die gleiche Frisur. Auch die alte Frau hat den ähnlichen Hund, der heißt irgendwie, der hat einen anderen Namen als Werner Herzog, aber irgendwie was ähnliches.
Gérard Depardieu vielleicht.
Und ich finde, ich habe es dann in der deutschen Synchronfassung gesehen, was ich ja eigentlich immer schon hasse, weil so viel verloren geht. Und trotzdem fand ich es sofort 10-mal charmanter, weil es irgendwie leichter ist. Es ist nicht so plump. So ein paar Sachen haben die Deutschen verändert, wo ich auch nicht verstehe, warum. Also in der französischen Version weißt du sofort, warum diese junge Frau in die Praxis, hätte ich fast gesagt, also in die Agentur kommt und was sie da macht. Wo ich auch in der deutschen Fassung finde, es ist überhaupt nicht plausibel, warum die da diesen Job dann sofort am Anfang bekommt. Das ist sehr rätselhaft.
Plausibel ist es nicht durchgängig. Da möchte ich auch nochmal zustimmen. Es gab so ein paar Momente, wo ich dachte, come on. Aber die waren so selten, dass ich dann von dem Charme der anderen irgendwie eingefangen war. Ich mag auch diesen, wie heißt der denn da, Gedeon, diesen einen Agenten, der spielt wahnsinnig gut, obwohl der dann so ein bisschen der Böse wird später.
Gabor,
ja, genau. Das war mir dann irgendwie, also ich erinnere mich an so Momente, wo ich denke, macht ihr mal.
Das Merkwürdige war nur, dass in der französischen Version ich das sehr viel plausibler fand, warum diese Frau plötzlich diesen, also auch da kommt die völlig überraschend zu diesem Assistentinnenjob. Da fand ich es aber viel plausibler erzählt, warum sie das macht und wie sie da dran kommt. Ich würde eigentlich, glaube ich, sogar eher empfehlen, vielleicht das Französische zu gucken.
Aber kann man ja. Läuft ja auf Netflix. Es gibt ja, glaube ich, auch Call My Agent Bollywood. Da bin ich aus Versehen dran vorbeigekommen, als wir das gesucht haben. Auch auf Netflix, glaube ich.
Und das Französische ist auch ein Riesenerfolg. Also es ist schon irgendwie 10 Jahre alt oder so. Da gab es dann 4 Staffeln davon und war ganz große Nummer. Und da ist es übrigens auch, das ist vielleicht auch jetzt komisch, das so gegeneinander abzuwägen. Da ist das eine Schauspielerin in der ersten Folge, die diese Altersproblematik hat. Was ich sofort, also auch eine berühmte, Cécile de France heißt die, was wohl tatsächlich eine sehr berühmte französische Schauspielerin ist, die sich da selber spielt. Und nichts gegen Moritz Bleibtreu, aber dieses Thema, wie schaffe ich es als 40-jährige Frau noch tolle Rollen zu kriegen, wenn ich schon so abgestempelt bin als alt, ist natürlich auch sehr viel realer und dramatischer und plausibler als der knuffige Moritz Bleibtreu, wo man das mit dem natürlich nett machen kann, aber es verliert auch dadurch so ein bisschen an so einer ernsthaften Dramatik.
Ja, das stimmt. Da hast du vollkommen recht, finde ich. Also da ist es so ein bisschen albern und auch einer von den Momenten, wo man denkt, ich meine, das ist, glaube ich, aber wurscht. Kann ich noch eine Sache sagen, wie wir uns die erste Folge sehr spannend gemacht haben?
Auf gar keinen Fall.
Okay, dann lass uns jetzt über die nächste Serie reden. Siehste. Ich möchte nämlich die Welt revolutionieren mit uns allen. Ich habe einen Versuch vor. Als Christoph und ich diese Geschichte, wo Moritz Bleibtreu auch mitgespielt hat, mit diese Verfilmung von so Gerichtssachen, wo der immer so eine große Treppe runterläuft, wie heißt das nochmal?
Ist von Schirach.
Genau. Ja. Schuld oder was weiß ich, irgendwie sowas ist es. Das haben Christoph und ich super gern geguckt. Und Christoph hatte anfangs immer den Namen von Moritz Bleibtreu vergessen. Und deswegen nennen wir seitdem Moritz Bleibtreu Felix Bleibtreu. Und weil uns das so viel Spaß macht, haben wir beschlossen, dass wir gerne hätten, dass sich das ein bisschen durchsetzt. Also immer, wenn wir von Moritz Bleibtreu sprechen, sagen wir von alleine Felix Bleibtreu. Und in der ersten Folge von Call My Agent wird Moritz Bleibtreu wirklich oft gesagt. Das darf man nicht vergessen. Es wird so, ich habe noch nie so oft den Namen gehört. Und Christoph hat aus einer wirklich zauberhaften und angebrachten Bockigkeit angefangen, jedes Mal, wenn jemand Moritz Bleibtreu in der ersten Folge sagt, Felix zu sagen, was man ungefähr 20, 30 Mal machen kann. Und das hat mir so gut gefallen, dass ich mitgemacht habe. Und dann haben wir überlegt, das ist der perfekte Weg, um ganz klammheimlich den Namen von Moritz Bleibtreu zu ändern in Felix Bleibtreu. Man könnte, um sich zu konditionieren, denn man muss sich ein bisschen konditionieren, in dieser ersten Folge jedes Mal, wenn jemand Moritz Bleibtreu sagt, Felix sagen und dann später in der Zukunft selber immer nur von Felix Bleibtreu sprechen und korrigieren, wenn andere Leute Moritz sagen. Das war unser Plan, das Ding komplett in Deutschland einzumauscheln. Es geht aber nur, wenn die Leute, die jetzt zuhören, das machen. Also Konditionierung, indem ihr es guckt und jedes Mal Felix sagt und dann in der Zukunft, im festen Fall hat sich dann schon eingearbeitet. Und irgendwann in 5 Jahren oder so werden die Leute einfach Felix Bleibtreu sagen und Felix wird sich dann nicht mehr dagegen wehren können. Vielleicht wird er den Namen sogar in seinem Pass umschreiben müssen, weil egal, ob man will oder nicht, die Leute nennen ihn jetzt nun mal Felix Bleibtreu. Das wäre mein Wunsch und Plan. Und okay. So könnte man sich die erste langweilige Folge so ein bisschen sportlich, denn wir ADHSler brauchen Challenges, so ein bisschen sportlich machen. So wie man immer einen Schnaps trinkt, man könnte auch einen Schnaps trinken, immer wenn jemand
Moritz Bleibtreu sagt. Das können wir in dem Fall wirklich nicht empfehlen. Alkoholvergiftung garantiert.
Also es ist wirklich, weil die Leute auch ganz oft sagen, den Namen auch aus Gründen super oft wiederholen. Also das könnte man noch machen, um es sich interessanter zu machen. Aber wir halten fest, Stefan ist underwhelmed und ich bin positiv überrascht von Call My Agent Berlin. Läuft auf Disney Plus.
Richtig.
Wir machen weiter mit dem wirklich müden Mark Ruffalo.
Genau, wir haben Tars geguckt. Das läuft auf Wow, sind 7 Folgen, Stunde oder sowas. Ungefähr. Mhm. Und es ist ein Krimi-Drama, spielt auf dem Land in Pennsylvania und Mark Ruffalo spielt Tom Brandis, einen Polizisten mit ziemlich krasser privater Geschichte, der eine Taskforce, also eine Spezialeinheit leitet, weil dort in dem Ort wie erklärt man das jetzt einfach? Also es gibt da eine Rockerbande, die irgendwie das ganze Drogengeschäft unter sich haben. Und deren Häuser, wo die irgendwie dann die Drogen aufbewahren und dann irgendwie den Austausch gegen Geld haben oder sowas, werden im großen Stil irgendwie überfallen und ausgeraubt. Also den Bösen wird ihr Geld im Grunde weggenommen. Und der leitet dann eine Taskforce mit 3 anderen wild zusammengewürfelten, sehr unterschiedlichen Polizistinnen und Polizisten.
Sehr jungen vor allem. Sehr jungen FBI-Agenten.
Ziehen dann auch irgendwie so ein dekoratives, halb runtergekommenes Haus. Und das eine ist diese Geschichte, die da erzählt wird, wie die versuchen, diesen Fall zu klären. Das Ganze eskaliert dann dramatisch als einer dieser Überfälle und wir als Zuschauer wissen sofort von Anfang an, wer die macht. Das ist nämlich die andere Hauptperson, das ist Robbie, der das mit seinem Kumpel irgendwie macht. Also wir wissen vieles am Anfang noch nicht, aber das weiß man sofort. Da sind wir irgendwie mit dabei und einer von diesen Überfällen geht halt furchtbar dramatisch schief und dadurch eskaliert die Sache extrem. Und auch
Robbie, das sind so die 3 Stränge vielleicht. Also einmal das Leben und Privatleben von dem sehr müden Mark Ruffalo, der eben beginnt mit sehr müde und irgendwie einfach nur so als, wie heißt man das, als so rekrutiert, richtig? Der ist abgestellt, der darf gar nicht mehr richtig ermitteln am Anfang, weil wegen seiner komplizierten, traurigen Familiengeschichte und so langweilt sich wahnsinnig, während er so rekrutiert und wird dann aber eben zu dieser Taskforce gerufen. Und dann gibt's ja aber auch noch die Geschichte von Robbie, dessen Privatleben auch super kompliziert und ein bisschen dramatisch ist. Also das sind so die 3 Hauptgeschichten, würde ich sagen.
Also es geht sehr viel um deren private Traumata und die haben beide heftiges Paket zu tragen. Also es ist schon irgendwie eine klassische Krimi-Geschichte, aber die erzählt sehr, sehr, sehr viel mehr, als dass es jetzt nur darum ginge, fasst man den Täter.
Sehr viel Drama.
Ja,
du hattest mir das vorgeschlagen, weil ich Mark Ruffalo liebe und alles mit Mark Ruffalo gucken würde, auch die Tagesschau im Notfall. Und du hattest auch anmoderiert, dass er sehr, 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 sehr müde ist und du hattest vollkommen recht.
Mark Ruffalo ist wirklich wahnsinnig müde. Ne?
Es war ganz toll. Vor allem die ersten 2 Folgen ist er unfassbar müde. Deswegen sind es auch meine liebsten Folgen von allen. Du hattest nämlich befürchtet, weil es schon klassisches PPK ist, Polizeipistolenkrimi, viel Gerenne und Spannend und Drogen und Pipapo, dass das vielleicht nicht meins sein könnte. Aber die erste Folge und vielleicht auch die 2. finde ich ganz toll. Und zwar, weil da, wie bei allem, was irgendwann super schnell und super spannend wird, baut sich das halt so langsam auf. Und das ist wunderbar in meiner Welt. Das fängt ganz toll, finde ich, schon an, weil eben Mark Ruffalo wirklich so unfassbar müde ist und so gute Locken hat. Man will den die ganze Zeit drücken und streicheln und sagen, komm, leg dich doch hier bei mir ins Bettchen. Und ich finde, dass gerade die ersten 20 Minuten werden mit einer tollen, unspannenden Liebevollheit erzählt. Zum Beispiel wird Robbie, der Gangster, vorgestellt und man weiß, man hat schon das Gefühl, ah, okay, das wird wohl der Gegenspieler sein, das ist jetzt der Böse. Und der allererste Dialog, den man den führen sieht mit seinem Freund, ist, die machen irgendwie Mülltonnen-Action, setzen sich hin für eine kleine Pause und reden ausschließlich über die Liebe. Und willst du jetzt mal jemanden kennenlernen? Ja, irgendwie funktioniert Online-Dating für mich nicht. Und dann ist mit dieser Szene auch schon wieder Schluss. Also alles in mir wartet darauf, dass die jetzt sagen, alles klar, aber jetzt müssen wir noch einen Coup planen. Stattdessen ist das durch. Und in der nächsten oder einer der weiteren Szenen, in denen man sie sieht, fahren die beiden zu so einem Verbrecherkumpel, den die jetzt für ihr Verbrechen akquirieren wollen. Und selbst da denke ich, alles klar, der wird jetzt rangezogen, komm, du musst jetzt mitmachen, Alter. Stattdessen reden die mit dem über die Liebe, weil der wiederum gerade super, die sagen nur, ey Peaches, wie geht's denn dir? Und Peaches erzählt, ey, ich bin jetzt hart verliebt. Ich habe jetzt richtig Bock auf heiraten und alles. Und auch da denke ich, okay, aber jetzt kriegt er gleich trotzdem aufs Maul. Denkst du, die sagen dann einfach, ey Peaches, das freut uns so doll für dich. Komm, wir treffen uns später an dem Haus und rauben das aus. Und dann ist das vorbei. Und dann sitzt der später noch im Auto und ich erwarte immer noch, dass einer irgendwie der Praktikant ist, der so gegeißelt wird von denen. Und auch da passiert, ich weiß gar nicht mehr was, irgendwas Albernes. Und mein Reflex ist sofort, jetzt machen die sich lustig über den. Denkst du, die feiern den dann dafür ab. Und also allein sowas, dafür, für sowas bin ich so dankbar, wenn in so kleinen Momenten andere Sachen sind und man muss zugeben, es wird dann trotzdem ab. Folge 3 wird es leider wirklich so, wie du schon befürchtet hattest. Es muss dann, weil es darum ja auch geht, spannend werden und Drogen und Rennerei und Geschossen und schusssichere Westen. Und ich gebe zu, dass ich dann so ein bisschen ausgesoomt bin, wobei ich auch sogar die Geschichte, ich mag die ganzen FBI-Agenten. Das ist ja auch nochmal so eine spezielle Geschichte. Der alte, müde Mark Ruffalo, der auch überhaupt nicht muffelig ist. Das weiß ich auch zu schätzen, dass das nicht so eine Wallanderigkeit hat. Der ist eher müde und erschöpft, aber nicht so pissig, sondern der ist sehr auch freundlich mit diesen jungen, total anstrengenden FBI-Agenten, die da so reinkommen. Da könnte jeder andere mufflige Polizist hätte die doof gefunden. Und der hat so eine väterliche Ruhe. Und all das weiß ich richtig zu schätzen. Das macht mir richtig Spaß, bis es dann das wird, was es eigentlich ist, nämlich spannend. Und da ist es dann irgendwie nicht mehr so richtig was für mich.
Wie viel hast du geguckt?
Also ich glaube, wir haben vielleicht sogar 6 Folgen geguckt, aber davon habe ich die Hälfte, einmal war ich im Baumarkt zwischendurch und dann habe ich irgendwas gebaut. Also ich weiß grob, es bleibt spannend und mich interessiert auch, wie es ausgeht, aber der Weg dahin ist mir zu stressig einfach. Aber das heißt nicht, dass es kacke ist.
Also ich liebe das. Ich finde das ganz großartig. Ich hatte am Anfang ein bisschen Angst, weil sich sehr früh halt andeutet, dass die beiden so heftige Traumata mit sich rumtragen. Also der Polizist und der, ich sage jetzt einfach mal Straftäter. Und ich dachte so, oh, muss das denn sein? Und das wird aber, wenn man die dann kennenlernt und deren Geschichten kennenlernt, das ist total krass, was die erlebt haben und was die mit sich rumschleppen. Aber ich hatte dann das Gefühl, die kommen mir so nah, dass es nicht wirkt wie so ein Gag, so nach dem Motto, was packen wir denen jetzt in ihren emotionalen Rucksack, damit es besonders krass wird. Und genau das, was du beschrieben hast, auch über die Dialoge und wie die Leute vorgestellt werden, dafür, dass wir wirklich in einer Welt sind mit krassen Leuten, die krasse Dinge tun, kommen einem diese Menschen so nah. Ich fieber mit denen mit. Und es ist auf eine Art, finde ich, es unerträglich, weil man sehr früh auch ahnt, dass das für fast niemanden der Beteiligten gut ausgehen wird. Menschen, mit denen man irgendwie mitfiebert, tun relativ schnell Dinge, wo du denkst, da kommst du nie wieder, es kann überhaupt keine Möglichkeit geben, hier wieder rauszukommen aus dieser Situation.
Genau, und das, ne? Wenn man böse Leute ein bisschen zu lieb hat und während die böse Sachen machen, man immer hofft, dass sie nicht so schlimm sind, dass für immer deren Leben im Arsch ist. Und das tut einem so weh, wenn man so, genau wie du denkst, wenn man sagt, aber da kommen wir, glaube ich, nicht mehr raus. Bis hier kommst du noch raus, aber hier nicht mehr, nein.
Und manchmal tun diese Leute auch die schlimmen Dinge aus eigentlich einem guten Gedanken. Es hat auch so ein paar Cliffhanger und Wendungen in der Erzählung, die mich wirklich umgehauen haben. Wir müssen das jetzt vielleicht gar nicht spoilern, was so passiert, weil ich das wirklich ein paar Momente davon auch da saß, ihr habt was? ich liebe das dafür, dass mir diese Menschen so nahe kommen und dass ich habe das in anderthalb Tagen irgendwie so durchgesuchtet. Und gleichzeitig macht es das natürlich sehr, sehr spannend und auch ein bisschen unerträglich spannend, weil wirklich so, wow, was kann denn jetzt irgendwie noch passieren? Ich find's am Anfang auch verblüffend. Also das ist alles, wie du es beschrieben hast, mit dem, wie wir die Leute kennenlernen und wie die eigentlich nicht über das reden, was man denkt. Gleichzeitig ist es auch, wir sehen am Anfang, die mit ihrem Müllauto da rumfahren und darunter liegt so eine wahnsinnig spannende Musik. Und ich fand das einen ich fand das einen merkwürdigen Effekt, weil du an der Stelle noch überhaupt keine Ahnung hast, hä, aber was ist jetzt hier irgendwie?
Du hast doch Müllmann.
Ja. Ich finde, das funktioniert super.
Die Musik ist eh toll, finde ich. Also es läuft so viel Hintergrundmusik, die Leute gerade in der Küche hören und die ist fantastisch.
Alles daran ist toll und das ist, also ich habe deswegen gefragt, wie viel du geguckt hast, weil ein bisschen verblüffend ist auch, also es sind 7 Folgen und ungefähr ab Folge 5 denkt man, jetzt kann eigentlich krimitechnisch nicht mehr viel kommen, weil es läuft dann so auf so den Showdown zu und der große Showdown ist auch in Folge 6 und da hängt aber noch eine ganze komplette Folge hinten ran, wo einfach wirklich viel auch nochmal so verhandelt wird über, also so das große Thema ist irgendwie Vergebung. Dieser Tom Brandis, das haben wir noch gar nicht erzählt, war Priester vorher, bevor der Polizist geworden ist und das ist halt auch irgendwie ein großes Thema, dann mit ihm darüber zu reden, was ist Gott? Wird einem davon irgendwem vergeben? Was ist, wenn man dann stirbt? Der hat irgendwie, was hat er gemacht? So Begleitung, weiß es jetzt gar nicht mehr, was die Geschichte war genau. Aber das ist irgendwie auch sein Thema als Priester.
Ja, auch eine Form von Traumabegleitung.
So, genau, ich weiß es wieder. Genau, ja. Sehr, 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 sehr groß. Und ich habe daraufhin, weil der Typ, der das gemacht hat, heißt Brad Inglesby. Und der schreibt immer diese Geschichten, die in dieser Gegend auch spielen, dieser ziemlich irgendwie runtergekommenen Ecke von Amerika. Und mein alter Freund Olaf hat mir schon häufiger gesagt, ich müsste
unbedingt... Sellerie Olaf, wie ich ihn ab jetzt nenne.
Oh, sorry.
Naja, das, da ist Olaf selbst schuld und du auch. Du hättest ihn davor bewahren können. Wir reden darüber in Ruhe im Darkroom.
Der hat vorher geschrieben, vor 3 Jahren, Mare of Easttown mit Keira Knightley. Und das habe ich jetzt daraufhin angefangen zu gucken. Ich weiß nicht, ob wir darüber nochmal reden wollen. Wenn nicht, könnte ich jetzt einmal kurz schon sagen, unglaublich toll. Also schon nach...
Ist es denn, finde ich, könnte ich es auch toll finden, dann könnten wir drüber reden. Aber wird da auch viel gerannt und geschossen?
Also ich habe jetzt 3 Folgen gesehen, es ist auch PPK, also Keira Knightley spielt auch eine Polizistin, es ist aber weniger Action, weniger Spannung in dem Sinne und mehr Familiensozialdrama. Also vielleicht würdest du es sogar besser finden.
Und ja, können wir mal gucken.
Und Keira Knightley ist total überraschend, also im Grunde völlig ungeschminkt oder vermutlich so geschminkt, dass sie ungeschminkt aussieht. Ja. Und spielt so eine typische, auch sehr müde, Polizistin, die haben massiv Trauma im Rucksack.
Ja, aber geil, vielleicht gucken wir es wirklich. Ich habe gerade einen gar nicht so guten, Keira Knightley hat gerade so einen Netflix-Film, so einen Thriller, der auf so einem Boot, so ein bisschen wie Below Deck, nur in Reich, und der ist gar nicht so gut, aber auch gar nicht so schlecht übrigens, verwirrenderweise, falls den mal jemand gucken will, ich weiß jetzt nicht, wie der heißt, da spielt die mit, weil ich kann die eigentlich ganz gut leiden und die Idee ist eigentlich auch ganz cool, aber dann ist es nur so semi-gut umgesetzt. Verstehe. Ja.
Und das spielt auch in dieser Gegend und wenn man sich das im Original anguckt, die haben auch so einen merkwürdigen Dialekt da, den die da sprechen, das ist irgendwie auch ganz, ganz faszinierend.
Und Christoph hat das Ganze als so eine Mischung aus Ozark, True Detective und noch irgendwas benannt. Ich weiß nicht, ob du das, ich habe ja nur Ozark geguckt, so wegen Drogen, gute Menschen, die mit Drogen handeln, ist ja da so ein bisschen das Ding wahrscheinlich. Aber ja, also ich mag auch, dass es genau wieder da so spielt, in diesem amerikanischen super kleinen Vorstädten, was immer das ist. Also alles daran finde ich auch super cool, außer dass es mir dann, aber das ist ja kein Qualitätsproblem.
Nee, aber
mir wird dann einfach zu spannend und zu Gerennerei und Schießen und dunkel und ich weiß gerade nicht, wer schuld ist. Und irgendwann wird es auch ein bisschen kompliziert mit wer der Bruder von dem und der hat den gehauen und der ist deswegen tot. Und dann, wenn man dann nicht aufpasst, ist man schnell raus. Aber ich habe ja gesagt, dass ich zwischendurch im Baumarkt war, ne? Und ich hoffe, ich spoiler nicht zu viel, aber irgendwann in dieser Serie geht es um ein Kind, das gesucht wird. Und ich schwöre, es saß im Hellweg. Es war so absurd, weil dieses Kind sieht beeindruckend aus, finde ich. Der hat riesige, irre Augen, das Kind. Und ich bin, wie gesagt, ganz kurz nur, ich musste nur ein paar Traubenhyazinthen, weißt du ja, und noch einen Bogen Hanf kaufen. Und dann sitzt da dieses Kind auf einem von diesen Plastikrollern beim Hellweg. Und das war toll. Wie ich nach Hause komme und gesagt, Christoph, ich habe ihn gefunden, der ist im Hellweg. Das war ganz schön. Aber ich mochte, also Mark Ruffalo kann alles für mich. Und ich habe daraufhin übrigens beschlossen, über die Weihnachtszeit einen Mark Ruffalo-Ton zu machen, weil bei Mark Ruffalo ist das wirklich so, ich glaube, es ist bei kaum jemand anders so, dass alles, was der macht, ist immer gut. Ich kann mir vorstellen, dass der noch nie Scheiße gemacht hat. Der hat ja auch den Hulk gemacht und deswegen haben wir uns vorgenommen, alle Filme von dem in chronologischer Reihenfolge über die ganzen Feiertage zu gucken und dann könnte ich dir Bescheid sagen, ob der vielleicht doch Scheiße gemacht hat.
Okay.
Es gibt ein sehr niedliches, bist du vielleicht schon mal dran vorbeigekommen, so ein Short oder Reel von Mark Ruffalo, wo der in einem Interview erzählt, wie er mit, also er hat ja den Hulk gespielt, hast du den Hulk gesehen?
Nein.
Ich auch nicht, aber ich glaube, dass der von einem normalen Menschen dann zum Hulk wird.
Ja, das ist war Mark der Ruffalo. Ja, das ist ja bekannt.
Aber das wusste ich nicht. Und der hat wohl, war mit seiner vielleicht 7-jährigen Tochter in der Schule und dann gab es halt so ein Elternfrühstück, wo alle Eltern mit ihren Kindern zusammen gefrühstückt haben. Und die saßen dann an so einem Tisch und neben ihm war so ein kleiner Junge und der entweder hat der Junge gefragt, bist du der Hulk? Weil er ihn erkannt hat und Mark Ruffalo meinte ja und dann hat seine Tochter gesagt, do it, Daddy, do it. Und dann hat Mark Ruffalo angefangen zu machen und der kleine Junge meinte, no, don't do it. Und es ist natürlich nicht sehr gut von mir erzählt, aber es ist doch eine unfassbar süße Geschichte von ihm erzählt.
Nein, ich hab's richtig vor Augen.
Seitdem liebe ich ihn noch mehr und ja, wir machen also den Mark Ruffalo-Ton. Okay. Und ich würde euch dann Bescheid sagen, ob der tatsächlich vielleicht noch nie im Leben Scheiße gemacht hat.
Okay.
In diesem Fall auf jeden Fall nicht.
Ich finde natürlich, um noch was anderes Unseriöses zu sagen, ich finde natürlich diese ganzen Rocker, die da mitspielen, auch wahnsinnig dekorativ. Finde aber auf einer etwas ernsthafteren Ebene auch, das ist ja auch so ein Milieu, wo man, also ich gucke mir das immer gerne an, wenn das da spielt, aber in Wahrheit hat man natürlich auch sehr viele Filme und Serien schon gesehen, die mit so, oh, die Rocker und so. Ich finde, auch da schaffen sie es, dass es irgendwie interessant ist, dass du auch denen ein bisschen menschlich näher, das sind jetzt nicht die Hauptidentifikationsfiguren, aber auch da passieren Dinge, die jetzt nicht einfach
ja,
nur
die
so
sind nicht
Rocker
nur
tun
böse.
Rocker Dinge.
Auch die, ja, auch die sind nur Menschen. Ja. Auch Rocker sind nur Menschen.
Ja. Also große Empfehlung von uns beiden und
Ja, tippitoppi. Ey, dann lass uns doch jetzt hier Schluss machen. Ich muss nämlich auch schon wieder aufs Klo und dann reden wir gleich im Darkroom vielleicht auch über Darkrooms, denn ich habe mich über Darkrooms informiert. Ich wusste gar nicht, nie so richtig, wie so ein... Christoph, du glaubst nicht, was mein Mann schon alles gemacht hat. Darüber reden wir auch gleich. Der war nämlich schon mal zu Gast im Berghain, in allen Zimmern, die es da gab. Unter anderem auch den Darkrooms und deswegen habe ich gestern so ein krasses Interview mit dem geführt und gesagt, okay, erklär mir das mal. Wie sieht das da drin eigentlich aus? Was macht man da? Doch, ein bisschen Licht ist schon, damit man safe ist, hat er gesagt. Und dann habe ich ein ewiges Drogen- und Darkroom-Interview mit meinem Mann geführt und habe jetzt alle Infos, falls jemand noch gar nicht im Darkroom war. Also darüber reden wir auch im Darkroom und über die ganze Leserei und was uns so passiert ist, okay?
Ja.
Ja, danke Lennart und Billy, dass ihr mit uns, mit und für uns arbeitet. Und wir sehen uns alle gleich drüben.
Tschüss.
Tschüss.